Radio Dreieckland berichtete in den vergangenen Wochen mehrfach über die Wahlen in Brasilien. Im ersten Wahlgang am 7. Oktober stimmten 46% der WählerInnen für den faschistischen Kandidaten Jair Bolsonaro. Der zweitplatzierte Kandidat der Arbeiterpartei, Fernando Haddad, erreichte ca. 29% der Stimmen. Nun treten die beiden in einer Stichwahl am 28.11. gegeneinander an. Für den zweiten Wahlgang zeigen sich die aktuellen Prognosen, dass Bolsonaro immer noch mit 59% der Stimmen vorne liegt. Haddad würden dementsprechend 41% die Stimme geben, also aber doch noch ein deutlicher Unterschied. Wir sprechen jetzt mit Tilo Papacek von den Lateinamerika-Nachrichten in Berlin. Hallo Tilo.
Hallo.
Ja, der Wahlkampf in Brasilien dieses Jahr unterscheidet sich grundlegend von den vorhergegangenen. Also charakteristisch ist eigentlich, zumindest eigentlich auch schon vor dem ersten Wahlgang, aber insbesondere jetzt auch nach dem ersten Wahlgang, die Abstinenz des rechten Kandidaten Jair Bolsonaro in der Öffentlichkeit. Wie kann es denn sein, dass jemand, der sich jeglicher inhaltlicher Auseinandersetzung eigentlich verweigert, nach aktuellem Stand das Rennen um die Präsidentschaft in Brasilien für sich entscheidet?
Das liegt mit Sicherheit daran, dass Bolsonaro auch eine ganz andere Kampagne fährt, als dies bei bisherigen Wahlkämpfen in Brasilien der Fall war. Bolsonaro ist wesentlich präsenter in den sozialen Medien. WhatsApp ist viel verbreiteter in Brasilien, als es in Deutschland der Fall ist. Und seine Kampagne läuft zu großen Teilen über WhatsApp. Und er hat 12 Millionen Follower auf Instagram. Das ist dann halt deutlich mehr als die 2,5 Millionen Follower, die Haddad auf Instagram hat, zum Beispiel, um mal so ein Beispiel zu geben. Warum er halt in der Öffentlichkeit nicht auftaucht, er schiebt natürlich gesundheitliche Gründe vor. Es gab ja eine Messerattacke auf ihn Anfang September. Und deswegen beruft er sich da eben auf Aussagen von Ärzten, die sagen, dass er nicht zu Debatten kommen sollte.
Er kommt nicht zu Debatten, schiebt gesundheitliche Gründe vor. Du hast die Kampagne über WhatsApp schon erwähnt. Die ist jetzt auch Gegenstand von juristischen Bedenken, die das Wahlgericht angenommen hat und dort jetzt auch nachforscht, ob es dort alles mit rechten Dingen zugeht. Es scheint so, oder der Vorwurf lautet, dass WhatsApp missbraucht wird und auch andere Plattformen, um Falschmeldungen zu verbreiten. Ich glaube, in einem Fall hat das Wahlgericht schon entschieden. Es wird immer wieder erzählt, dass es ein Unterrichtspaket gegeben habe, wo das Thema Homosexualität im Schulunterricht vorangetrieben wird, das Kitsch Gay und so, und das ist jetzt offiziell vom Wahlgericht verurteilt worden, sozusagen, das sind Fake News, das ist nicht korrekt, das darf im Wahlkampf nicht weiter verbreitet werden. Wie sehen diese Nachforschungen aus und was hat da das Wahlgericht überhaupt für Möglichkeiten einzugreifen?
Naja, das Wahlgericht kann da natürlich auch nicht so viel machen, denn erstmal müssen ja die Hintergründe in Erfahrung gebracht werden. Also der Kitsch Gay ist jetzt ein Beispiel, der vorgebracht wurde. Es gibt unzählige Fake News. Also gestern war eine Veranstaltung, die vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika mit der Heinrich-Böll-Stiftung hier stattgefunden hat, und eine Journalistin, eine sehr berühmte Journalistin, Eliane Brum, war dort und hat erzählt, dass auf WhatsApp auch die Nachricht weitergegeben würde, der ehemalige Präsident Lula, der eben auch den Kandidaten der Arbeiterpartei Haddad stützt, würde planen, Kinder zu opfern, um den Wahlsieg von Haddad zu garantieren. Also es ist wirklich an Absurdität nicht zu überbieten, und es ist eine wahre Lawine an Fake News, die da über WhatsApp verbreitet werden. Und da malen natürlich die Mühlen des Wahlgerichtshofs sehr langsam, um da jeden einzelnen Fall zu verurteilen. Was aber jetzt besonders wichtig geworden ist, ist, dass gerade vor wenigen Tagen in der großen Tageszeitung Folha de São Paulo eine Reportage erschienen ist, dass mehrere brasilianische Unternehmen insgesamt umgerechnet 2,8 Millionen Euro dafür ausgegeben haben, um diese Kampagne von Bolsonaro über WhatsApp voranzubringen. Dabei wurden dann eben auch Massen-E-Mails verschickt mit gekauften Daten. Das ist eigentlich auch illegal nach dem brasilianischen Wahlgesetz, denn eigentlich darf Wahlwerbung nur über über die Datensätze verteilt werden, die den Parteien zur Verfügung steht. Also nur die Adressen dürfen genutzt werden, wenn Leute sich dafür bewusst eingetragen haben. Aber das wurde eben umgangen. Und es wurden eben Datensätze von anderen Stellen gekauft und verwendet, um solche Fake News und Wahlpropaganda für Bolsonaro zu vertreiben, weiterzugeben. Ja, und Bolsonaro schiebt das einfach so beiseite und sagt, er kann ja nichts dafür, wenn irgendwelche Unternehmen freiwillig sowas machen. Also das ist wirklich ja schon grotesk, wie da das Wahlgesetz eben umgangen wird und Bolsonaro da auch überhaupt nicht drauf reagiert, sondern es dann einfach so abtut, als ob das nicht Teil seiner Kampagne sei.
Ja, setzt im Ganzen noch die Krone auf, indem er sagt, das könnten ja auch theoretisch linke Gruppen sein, die jetzt da Geld in die Hand nehmen, um seine Legitimität zu untergraben. Also er pusht die Verschwörungstheorien völlig nach vorne, aber tatsächlich ist es vielleicht wirklich auf juristischem Weg nicht ganz einfach, dem beizukommen. Wenn er sagt, dass, oder wenn jetzt nicht nachgewiesen werden kann, dass das wirklich ein Teil seiner Kampagne ist, wird es wahrscheinlich schwierig, tatsächlich irgendwie seine Kandidatur in irgendeiner Form oder seinen, nehmen wir mal an, er würde gewinnen im zweiten Wahlgang, irgendwie das juristisch im Nachhinein anzugreifen. Ganz abgesehen davon, dass er ja schon im September an der Legitimität des Wahlergebnisses gezweifelt hat, schon mal so prophylaktisch sozusagen, dass er das Wahlergebnis nicht anerkennen wird, weil das elektronische System ja kompromittiert sei sozusagen. Dieses Ansatz kennen wir ja auch schon aus den USA, wo erstmal alles in Frage gestellt wird und dann, wenn man selber gewonnen hat, dann passt es natürlich ganz gut mit dem Wahlergebnis. Neben diesen Schwarzkassenvorwürfen, Fake-News-Kampagnen gibt es eine Entwicklung, die jetzt nicht total neu ist, aber seit dem ersten Wahlgang doch nochmal eine andere Dynamik bekommen hat. Natürlich, Gewalt in Brasilien ist ein riesiges Thema, haben wir auch schon öfters darüber berichtet. Gewalt auf dem Land gegen Indigene, Gewalt gegen Minderheiten, schwarze, junge Männer in urbanen Räumen sind sehr oft Gewaltopfer, auch tödlicher Gewaltopfer. Aber jetzt, seit dem 7. Oktober, gibt es einen eklatanten Anstieg von politisch motivierter Gewalt gegen Mitglieder von progressiven sozialen Bewegungen, aber auch irgendjemand, der nur einen Button anhat mit Elenau, also der nicht, Bolsonaro nicht, werden angegriffen auf der Straße. Kannst du uns da ein bisschen was oder unseren Hörerinnen und Hörern vermitteln, was es dort für Entwicklungen gibt?
Ja, das ist höchst beunruhigend. Es gab ja auch schon ein erstes Todesopfer. Da wurde ein brasilianischer Capoeira-Meister in Salvador de Bahia ermordet, der Mestre Moador Catenge, der sich eben gestritten hat mit einem Bolsonaro-Anhänger und gesagt hat, er würde PT wählen und wurde dann halt erstochen. Und derartige Nachrichten sind sehr schnell, direkt nach dem ersten Wahlgang, gab es von überall in Brasilien solche Vorfälle, dass Personen, die einfach nur mit roten Kleidungsstücken durch die Straßen gelaufen sind, dann von Männern angesprochen wurden und gefragt wurden, ja, wen hast du denn gewählt? Und wenn die dann gesagt haben, sie hätten Ciro Gomes, also von der PDT, oder Haddad von der PT gewählt, dann wirklich angegriffen wurden und auch geschlagen wurden. Also es ist schon sehr, sehr bedenklich und das ist zwar schon auch vorher vorgekommen, also vor wenigen Jahren, als es anfing mit den Protesten gegen die PT, da hatten wir 2016 hier zu Gast eine Aktivistin aus São Paulo in Berlin und die lief nur in roten Klamotten hier in Berlin rum, weil sie sagte, dass das in São Paulo nicht ginge. Sie würde sofort von irgendwelchen Rechten angegriffen werden, von Anti-PT-Leuten. Und das hat sich nach der ersten Wahl verstärkt und wenn Bolsonaro gewinnt, und danach sieht es ja traurigerweise aus, ist es zu erwarten, dass es zu einer Lawine von Gewalt kommt. Und zwar nicht nur im städtischen Raum, dass halt eben Aktivisten, die erkennbar als Linke herumlaufen, angegriffen werden, sondern halt eben auch auf dem Land. Bolsonaro hat ja auch angekündigt, dass er keinen Zentimeter weiteres indigenes Land demarkieren würde und dass er praktisch die Umweltbehörden abschaffen möchte, um dem Agrarbusiness freie Hand zu geben. Und das Agrarbusiness in Brasilien ist eben eng verbunden mit Mafias, die die Privatisierung von öffentlichem Land betreiben, also ja, Landgrabbing machen. Und dieses Landgrabbing ist eben äußerst brutal in Brasilien und es ist zu befürchten, dass, sollte Bolsonaro gewinnen, was passiert, ist nochmal zu einem deutlichen Anstieg dieser politischen Gewalt kommt. Und das ist strukturell in der brasilianischen Gesellschaft schon angelegt, das gab es vorher, aber es ist einfach nochmal, es erreicht nochmal eine neue Qualität mit Bolsonaro. Und das Neue daran ist eben, dass diesmal diese politische Gewalt weniger von staatlichen Akteuren ausgeht, sondern tatsächlich von rechtsradikalen Banden oder eben Mitgliedern von Sicherheitsbehörden, die in ihrer, ja, in Anführungsstrichen Freizeit solche politische Gewalt dann ausüben.
Jetzt war dieser Vorfall mit dem Mestre Moura in Bahia ja doch in den Medien sehr präsent, auch in Brasilien. Wie hat denn Jair Bolsonaro auf diesen Angriff, der explizit politisch motiviert war, reagiert?
Ja, er hat halt genauso reagiert, wie er jetzt auf diese Vorwürfe der Caixa 2, also dieser illegalen Wahlkampffinanzierung, reagiert hat. Er stellt sich doof. Also er hat dann gesagt, ich kann ja meine Anhänger nicht kontrollieren, das sind ja mehrere Millionen Anhänger und ich kann da nicht für alle meine Hand ins Feuer legen und deswegen habe ich damit nichts zu tun. Und er stellte sich dann weiterhin als selbstloses Opfer dar, denn er ist ja auch mit einem Messer angegriffen worden. Also ja, er reagiert gar nicht darauf. Also Eliane Brum hat das gestern sehr schön auf dieser Veranstaltung gesagt. In Brasilien, da ist es ist schon einen Schritt weiter als eine postfaktische politische Kultur, die da stattfindet. Es ist so eine autofaktische politische Kultur. Mit autofaktisch bedeutet sie, meint sie, dass die Bedeutung dessen, was gesagt wird, gar nicht mehr das Entscheidende ist, sondern nur noch die, wie es gesagt wird, die Performance des Sagens ist das Entscheidende. Und das ist eben das, was Bolsonaros Erfolgsrezept auch ist. Er wird ja von seinen Anhängern gefeiert als Mito, als der Mythos. Er kann die furchtbarsten Dinge sagen und er wird deswegen von den Leuten gefeiert. Und deswegen wählen die Leute ihn, weil er jenseits sämtlicher Grenzen des guten Geschmacks seine politischen Gegner attackiert und zu Gewalt aufruft letztlich.
Und ich glaube, in dieser Unberechenbarkeit liegt auch die Gefahr. Also selbst wenn Bolsonaro wenn er die Wahl gewinnt, seinen Diskurs mäßigen sollte, ist es, glaube ich, wirklich nicht in seiner Macht tatsächlich die Geister zu kontrollieren, die er rief. Also die Leute, die jetzt schon freidrehen, werden sich da nicht davon beirren lassen, sollte er das irgendwann mal verdammen als gewählter Präsident, da wird es wenig Möglichkeiten geben, dem Einhalt zu gebieten, glaube ich. Da mal die pessimistische Einschätzung. Aber wir bleiben natürlich dran an diesem Thema. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an Thilo Papacek von den Lateinamerika-Nachrichten in Berlin.
Ja, vielen Dank an euch.